Guten Morgen, es ist Samstag, der 13. Juni 2026 und ihr hört Nacktes Niveau. Den Podcast für Raumfahrt, Billionäre und alle anderen, die sich niemals werden mundtot machen lassen. Mein Name ist schon wieder Paul Brandenburg und auch meine alte Bitte kommt schon wieder als die gleiche daher, die nämlich um den allerkleinsten Teil eures hart verdienten Geldes. Denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren. Darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit eurer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und mit dieser Werbung begrüße ich sehr herzlich erstmals im nackten Niveau aus Kaiserslautern Journalist und Chefredakteur von ansage.org Daniel Matisek und aus Österreich die ewige Weltraumregentin dieses Podcasts, Journalistenmoderatorin Milena Preradovic. Grüßt euch, ihr beiden.
Hallo. Das ist die ohne Billionen dann, ne?
Ja, noch. Ach, wir arbeiten ja dran. Ja. Ihr hört, ihr ist ja Spenden, Spenden, Spenden. Für Weltraumtaxis und Serverfarmen auf dem Mond und so. Ihr Lieben, bevor wir uns mit den wichtigen Dingen auf der Welt befassen müssen, befassen wir uns mit Friedrich Merz, genauer gesagt mit Autogrammkarten und der Frage nach euren oder euren Autogramm. Warum? Weil die Berliner Zeitung schreibt, 2004, da schenkte Friedrich Merz noch als Dank an einen Obdachlosen, der ihm ein Notebook mit sämtlichen Regierungsdaten zurückgebracht hatte, sein eigenes Buch mit dem unfreiwillig komischen Titel Vom Ende der Wohlstandsillusion. 2026 dann wählte Merz als Antwort an eine auf eine Hautkrebs erkrankte Bürgerin, der gegenüber er sich einen Tonfall vergriffen hatte, eine Autogrammkarte mit den Worten Alles Gute. Zwischen diesen beiden Episoden liegen 22 Jahre ein BlackRock-Aufsichtsratposten und der Aufstieg ins höchste Regierungsamt der Republik. Das zeigt so einiges über unseren Zustand und die Republik, aber die Autogrammkarten, die haben es mir dann noch angetan und die Unterschriften und eigene Bücher verschenken und so. Habt ihr das auch mal gemacht? Milena, hast du auch mal tatsächlich, ohne gefragt zu werden, irgendwem deine Produkte als Geschenk überreicht, also in einem Anflug von vielleicht, weiß nicht, Selbstehrlichkeit?
Nein.
Oder?
Nein, also nie ohne gefragt zu werden.
Ja.
Also wenn ich gefragt wurde, dann schon, ja, weil das war ja mal, also Autogrammkarten,
it was a
nicht,
thing,
die ja. Heute noch, ja, das war mal eine große Geschichte, viele haben die gesammelt. Ich persönlich habe nie verstanden,
ja,
was es bringen, ne, soll, wenn man, ja, ja, ne, so selbst, ja, jemand und schreibt seinen Namen, also
ja,
jo. Okay.
Ja.
Da hustet sogar Lissi.
Das ist aber ein ziemlich trockener Husten, ziemlich schlagartiger Husten. Ich bin kein Veterinär.
Aber, aber Friedrich Merz, da war ja noch was diese Woche, ne? Das
ja, ist, ja. Das auf dem, mit dem Wirtschaftsgipfel da und so.
Ja, mit den Familien. Achso, okay.
Lass uns das doch später.
Du später.
Nee, Daniel ist ja auch noch am dransten jetzt. So, Daniel, wie ist das mit dir und Autogrammkarten? Sammelst du welche? Hast du sie mal gesammelt? Vielleicht als Jugendsünde mal so zu Bravo-Zeiten oder sowas von irgendwelchen Leuten? Oder hast du sie selber verschenkt, verschickt?
Also ich selber von mir habe keine Autogrammkarten, da gäbe es auch gar keinen Anlass und die wären wahrscheinlich dann noch weniger begehrt als die von Friedrich Merz.
Nee, das glaube ich nicht. Das geht nicht.
Ja. Gut, aber ich selbst habe auch diese Muster an diesem Hobby nie wirklich gefrönt. Aber dieser Fall Friedrich Merz hat mich doch, muss ich sagen, etwas umgetrieben, weil das zeigt halt schon irgendwo, was wir da auch für einen menschlichen Totalausfall, muss ich sagen, an der Spitze der Regierung haben. Und mich hat das halt schon aus Fremdscham gewissermaßen schon bewegt. Ich habe auch diesen Auftritt dieser Krankenschwester, dieser krebserkrankten Frau gesehen und der Skandal lag ja hier besonders darin, dass die Dame im Prinzip ja die Wahrheit gesagt hat mit ihrer Unterstellung und Merz hat das zweimal als Lüge zurückgewiesen, also dabei war es wieder mal er, der gelogen hat. Und dann diese Reaktion, das ist also schon, muss ich sagen, charakterlos und rückgratlos und eines Regierungschefs wirklich völlig unwürdig.
Weißt du, was mein erster Gedanke war? Ich habe gedacht, ich hoffe, sie spielt Dart.
Das ist wirklich. Ja, stimmt. Ja, oder ist Großkaliber Pistolenschützin und so, dann hat sie auch ein motivierendes Ziel. Ja, in der Tat, Autogramm, ich stimme Milena zu. Also Autogramm, ich habe das Prinzip nie verstanden. Tatsächlich haben mich mal gelegentlich entsprechende Anfragen erreicht und irgendjemand, der hat super freundlich auch geschrieben, hat mir erklärt, was wen er da alles hat. Aber er hat gesagt, nee, aus Prinzip nein, meine ich. Also werde ich auch von mir nicht auflegen lassen. Ist so wie mit so Silber- und Goldmünzen. Das haben ja auch so einige von sich prägen lassen als Shopartikel. Ich will das gar nicht bewerten, das soll man alles machen, aber mir geht es da auch so.
Wer
denn? Das gibt's, in der Szene gibt es da so einiges. Es gibt da so Gold- und Edelmetallhändler, da kannst du dann den XY-Taler kaufen und so. Sicherlich auch den Preradovic-Taler, wenn du möchtest, das würden die sofort prägen. Aber ich finde das auch, das ist so ein Maß an, naja, gut. Und die gesammelt eben aus gleichen Gründen auch nicht. Also warum das? Aber gut, Menschen haben Hobbys, ja, und mögen das. Aber ungefragt eine Autogrammkarte verschicken ist in der Tat ein Maß an Selbstverliebtheit. Das ist, ja, vielleicht taugt Friedrich Friedrich Merz doch noch als Einheitsbezeichnung für irgendetwas, dann hätten wir da was gefunden. Ansonsten ging es weniger heiter zu, in der beziehungsweise weniger absurd zu, sondern eher schrecklich. Bestimmt hat diese Woche ein Ereignis, das sicherlich vielen die Sprache verschlagen hat. Die Junge Freiheit schreibt, die grausame Messerattacke eines Sudanesen auf offener Straße hat Irland in Belfast in Aufruhr versetzt. Hunderte Menschen versammelten sich laut britischen Medienberichten in der nordirischen Hauptstadt, um gegen die Masseneinwanderung zu demonstrieren. Bei dem Angriff des 30-Jährigen war ein Mann schwer verletzt worden. Nachbarn hatten den Sudanesen überwältigt und so dessen Opfer das Leben gerettet. Der Asylbewerber hatte auf dem Mann gesessen, ihm offenbar mehrfach in den Kopf und Hals gestochen. Augenzeugen sagten, es habe so ausgesehen, als ob der Täter den Nordiren den Kopf abschneiden wolle. In sozialen Netzwerken ging ein Video von der Tat viral, das auch die Junge Freiheit veröffentlichte. Die nordirische Polizei fordert nun die Menschen auf, dieses nicht weiter zu verbreiten. Vor allem junge, wütende Leute gingen am Dienstagabend auf die Straßen. Laut BBC zogen allein im Osten der Stadt rund 100 maskierte Männer durch die Straßen und traten Türe ein, um Ausländer hinauszujagen. Ein Pastor berichtete dem Fernsehsender, Menschen seien aus ihren Häusern vertrieben worden, weil sie schwarz seien. Außerdem errichteten die Randalierer Kontrollpunkte, um Autos nach Asylbewerbern zu durchsuchen. Daniel, in all diesen Ereignissen infolge dieser grausamen Tat gaben dann auch sehr schnell britische Politiker Elon Musk die Schuld. Denn Musk habe es ja schließlich zugelassen, dass ein solches Video auf der Plattform X verbreitet werde und damit sei er letztlich schuld an den ausländerfeindlichen Pogromen infolge einer, Zitat, Messertat.
Ja, das ist also mal wieder praktisch beispielhaft für die Reaktion der Medien, auch in Großbritannien natürlich, weil wir sehen das auch in Deutschland nach solchen Taten. Das Problem ist sozusagen die Kommunikation und die Übermittlung, die Verbreitung, nicht die Tat selbst. Wir haben auch in der Tagesschau, ich habe da gestern einen unfassbaren Kommentar vor Ort, der, glaube ich, in den Tagesthemen eingeblendet wurde, gesehen, wo dann ernsthaft behauptet wurde, also sinngemäß, weil eben auf WhatsApp in Gruppen dieses Video geteilt wurde, wäre überhaupt erst diese Gewalt dann praktisch explodiert. Und natürlich dann wieder mit dem Framing, alle, die da praktisch auf die Straße gehen und jetzt sich über diese Tat zu Recht echauffieren. Über die Methoden kann man natürlich streiten, aber grundsätzlich ist ja mal diese Angst und Empörung nachvollziehbar. Seien praktisch Rassisten, seien Nazis und so weiter. Und das Hauptproblem sei in dem Fall, das ist der sozusagen der Subsan oder der zwischen den Zeilen immer wieder geäußerte Tenor, das Problem sei die mangelnde Regulierung der sozialen Medien. Und dann ist natürlich Musk der große Bösewicht. Und ich finde das erschütternd, muss ich sagen, weil es ist natürlich nicht zu gut zu heißen, dass es Pogrome gibt. Es ist ganz klar, wenn hier rassistische Übergriffe, wenn Schwarze oder Migranten verfolgt werden in der Folge einer solchen Tat, ist das nicht gut zu heißen. Um Gottes Willen. Aber es ist eine erwartbare Reaktion. Die Politik hätte die Aufgabe gehabt, so etwas niemals entstehen zu lassen. Wir haben auch das Problem in Deutschland früher oder später. Wenn dann irgendwann der Volkszorn, sage ich mal, sich Bahn bricht und die Menschen sind nicht alle, sagen wir mal, diskurssozialisiert und nicht alle bereit, über Themen nur zu reden und einen Arbeitskreis oder Stuhlkreis zu bilden, wenn dann irgendwann die Bedrohung im Nahbereich so groß wird, dann greifen Menschen eben auch zu solchen hässlichen Reaktionen. Die Politik hat eigentlich die Aufgabe und auch die Medien hätten die Aufgabe, diese Zusammenhänge zu kennen. Aber das tun sie nicht und sie machen in dem Fall eigentlich noch Victim-Blaming in übertragener Form, indem sie eben eine berechtigte öffentliche Empörung kriminalisieren und nicht die Tat selbst.
Hm. Milena, das ja, in der Tat, dass den Eindruck hat man und es geht ja in dieser Hinsicht vielfach weiter in Deutschland diese Woche. Also es ist das immer gleiche Spiel, Grausames geschieht und schuld sind die dies kritisieren.
Ja, also nochmal kurz zu den Medien. Zum Teil haben sie dann irgendwann diesen, sagen wir mal, diesen sudanesischen Enthauptungsversuch gar nicht mehr erwähnt. Oder es wie die Tagesschau gemacht, die schreibt, ein sudanesischer Migrant werde für einen Messerangriff verantwortlich gemacht.
Wahnsinn.
Ja, also jetzt, ja genau, dieses böse Beweisvideo, ne? Das ist jetzt schuld.
Die BBC sprach sogar von angeblich, alleged, also der angebliche Täter. Wahnsinn.
Ja, das ist verrückt. Ja, also ich meine, in Deutschland gibt es übrigens einen ähnlichen, also nicht ganz so krass, aber einen ähnlichen Fall. Da hat ein Afghane mit Beweisvideo Polizisten angegriffen, hat das auch gestanden und hat dann vor Gericht widerrufen sein Geständnis. Und jetzt müssen 35 Zeugen aufgewartet werden, um zu beweisen, was auf dem Video zu sehen ist.
Ja.
Ja, also ich meine, ja, es ist wirklich schon relativ absurd. Und ja, ihr habt es richtig gesagt, man versucht das auch für Zensur schamlos auszunutzen. Die Medienbehörde macht jetzt das rassistische Internet für die Krawalle verantwortlich, also die britische Medienbehörde, und will jetzt ordentlich löschen. Ja? Und mir ist der Gedanke gekommen, möglicherweise alles eingepreist.
Ja, das ist doch meine Frage genau an euch gewesen. Ja. Ist das nicht Absicht? Also ist es nicht genau das, was sie wollen?
Kommt einem fast so vor, ja.
Ja, also es ist definitiv eine Absicht, eine Agenda dahinter. Es liegt eben daran, dass diese Realität der Migration, die sich ja in ihren hässlichen, sage ich mal, Ausformungen seit 10, 11 Jahren permanent, trotz aller Versuche, das irgendwie, wie das damals schon die ARD im Fall Maria Ladenburger getan hat, zu Ereignissen von allenfalls regionaler Tragweite runter zu framen, oder dann wird immer nur gesprochen von Vorfällen und so weiter. Also der Versuch, das alles gewissermaßen zu harmonisieren, um eben das große Gesamtbild nicht zu stören, und daher auch permanent diese Einzelfallbezeichnung oder auch die Verleumdung oder Verleugnung von Täterherkunft und so weiter. Das alles dient ja diesem Zweck, sozusagen das große Narrativ nicht zu stören. Und da wird natürlich das freie Internet in dem Fall hier zum willkommenen Sündenbock gemacht. Ich erinnere mich übrigens auch nach dem Fall der Würzburger Messerattacke, wo da 3 Frauen erstochen wurden. Da gab es anschließend auch eine Medienempörung in Deutschland, wie unsäglich das sei, dass diese Videos des Täters im Netz zu sehen sind, also diese Bilder, wo der Täter da rennt mit dem Messer. Und das würde auch angeblich dann Ressentiments schüren und so weiter. Also hier, wie gesagt, die Medien möchten das Bild von Migration und von Migranten nicht gestört sehen.
Die Staatsmedien,
zu viel, ne? Also die Staatsmedien, muss man dazu sagen, richtig, die Alternative natürlich nicht, möchten dieses Bild von Migration nicht gestört sehen durch zu viel Realität. Und das ist auch was wir hier erleben.
Ja, rassistische Hetze müsse aus den sozialen Medien verbannt werden. So formuliert es die britische Behörde. Und ich bin recht sicher, dass Uschi von der Lügen es ähnlich sieht und das jetzt ähnlich zum Vorwand nehmen wird, auch in Resteuropa entsprechende Maßnahmen gegen Medien, die so etwas verbreiten, vorzunehmen. Ja. Und das sind dann nicht die Staatsmedien.
Erinnern wir uns an Colleen Fernandez, ja? Also nach dieser angeblichen, naja, Deepfake-Geschichte, die ja nun keine war, also die Colleen Fernandez und ihr Mann, die ihren Mann Christian Ulm beschuldigt hat. Danach wurde relativ geräuschlos das Gesetz gegen Gewalt im Internet durchgesetzt, ja, das allerdings schon vorher vorbereitet war von Hate Aid zusammen mit dem Justizministerium, und Hate Aid wiederum hat auch Colleen Fernandez betreut. Also ja, das wird natürlich alles genutzt oder zum Teil halt auch inszeniert.
Von Hate Aid gab es ja auch Neues nur am Rande dieser Woche. Josephine Ballon, die Kollegin von Frau Hodenberg, Ballon und Hodenberg, das ist herrlich, wenn man sich das denkt. Die meldete sich in der Diskussion in Paragraphen 188 zu Wort, denn Teile der Wählerschaft der dümmsten Partei der Welt, kann man sagen, Teile der CDU-Wählerschaft freuen sich ja darüber, dass Generalsekretär Linnemann der CDU eine Art Debatte angestoßen hat im Wasserglas darüber, ob dieser Paragraph der Politikerbeleidigung nicht abgeschafft werden sollte. Und besagte Hate-Aid-Frau ging zum Spiegel, um in einem großen Artikel, den sie dort als Gastbeitrag schreiben darf, zu erklären, nein, natürlich brauche es den dringend weiter.
Ja, ganz, ganz wichtig.
Ist ja Geschäftsgrundlage, natürlich.
Kann man so sehen, ja. Und was
die. Ja, und übrigens in diesem Gesetz, also gegen Gewalt im Internet, dieses gegen digitale Gewalt, steht übrigens auch drin, habe ich diese Woche gelesen, dass das Justizministerium Organisationen wie Hate Aid, ja, also NGOs wie Hate Aid, auch ermächtigen möchte, also Opfer, also natürlich nur die richtigen Opfer, auch vor Gericht zu vertreten.
Ehrlich.
Genau. Also ich habe selbst, muss ich sagen, mit Hate Aid auch meine Erfahrung gemacht, gerade mit besagter Frau Ballon, die gegen mich hier eine einstweilige Verfügung versucht hat, aufgrund einer Veröffentlichung auf Ansage, die von dem Rechtsanwalt Dirk Schmitz stammte. Und zwar, weil er sie als Linksextremisten bezeichnet hat. Also wegen dieser Aussage, das muss man sich vorstellen, umgekehrt, Rechtsextremismus darf inflationär verwendet werden. Sie hat dann auch zunächst verloren. In der Folgeinstanz hat sie jetzt wohl einen Teilsieg errungen. Ich bin über den genauen Stand gar nicht informiert. Die klagen dermaßen viel. Also das ist irgendwie auch so ein Teil dieses klagewütigen NGO-Komplexes. Viele andere Klagen werden ja finanziert von Antonio Amadeo Stiftung oder von beispielsweise auch dieses So Done und all diese Sachen, die ja hier nichts anderes eigentlich auch tun, als legitime Meinung zu kriminalisieren.
Sie werden finanziert von deutschem Steuergeld.
Eben, das wollte ich gerade sagen. Deswegen, weil das so ist, muss sich ja niemand aufregen. Nicht du zahlst dafür, Daniel, wenn du verklagt wirst, sondern der Staat. Ja, das hat gar nichts mit zu tun.
Genau, richtig. Du brauchst dann auch keine Rechtsschutzversicherung. Also wenn du da Opfer bist und bei denen anklopfst, dann brauchst du keine Rechtsschutzversicherung mehr. Da hast du die beste Vertretung, weil es kommt ja letzten Endes alles von oben.
Weil das die Insassen zahlen, Und in diesem Thema geht es die Woche auch in Deutschland weiter in einer Hässlichkeit, die man man sie kaum beschreiben und kaum erahnen kann. Denn auch Deutschland hat seine Grooming-Gangs, seine arabisch-muslimischen Vergewaltigungs- und Frauenausbeutungsbanden, wie sie in Großbritannien ja hässliche Presse machten. Es gebührt in dem Fall Dank für die journalistische Leistung, das so zu dokumentieren, Janina Leonello von News, die mit ihrem Kollegen einen Videoreport über die Zustände in Nürnberg um den Nürnberger Hauptbahnhof macht. News schreibt dazu: Wenn die Mädchen nicht spuren, werden sie gefügig gemacht. Und du schläfst mit denen, sagt Luisa, das ist eine der Interviewpartnerinnen dort von Janina Leonello. Machst du das, was sie sagen? Wenn es blöd läuft und du sagst, nee, du willst nicht, wirst du körperlich dazu gebracht. Die werden sehr übergriffig, schlagen dich, spucken dich an. Einer ihrer Peiniger belästigt sie ununterbrochen. Der schreibt mir jeden Tag, der ist ungefähr 40 bis 50 Jahre alt. Was in Nürnberg wie im Brennglas sichtbar wird, ist ein massives bundesweites Problem. Die Zahlen des Bundeskriminalamts für das Jahr 2024 sind ein Alarmsignal. Das BKA registrierte 364 abgeschlossene Verfahren wegen sexueller Ausbeutung. Ein historischer Höchststand und ein Plus von 14% gegenüber dem Vorjahr. Und an den 465 Opfern waren fast alle weiblich. Demgegenüber standen 511 Tatverdächtige, die Mehrheit von ihnen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Diese Berichte hier stammen aus einer Drogenszene. Diese Mädchen, diese teilweise 12, 14 Jahre alten Mädchen, sind dann Cannabis oder kokainabhängig rund um den Bahnhof. Das sind schreckliche Zustände, die da herrschen. Aber die Bilder sind eindrücklich und das scheint original das gleiche Vorgehen, die gleiche Konstellation zu sein wie in Großbritannien.
Absolut, das hat absolut System, ja. Und es ist auch hier wieder, auch System hat auch die Reaktion der Staatsmedien. Es ist sensationell, was der Bayerische Rundfunk daraus gemacht hat. So ein, in einem TV-Beitrag von 2,5 Minuten, da wurde jetzt erstmal nur von Männern gesprochen. Dann durfte eine Sozialpädagogin die Mädchen dafür verantwortlich machen, also viele seien instabil, ja. Außerdem ist natürlich Social Media schuld. Und der Clou am Ende, ich zitiere, die aktuellen Ermittlungen richten sich vor allem gegen geflüchtete Männer. Das Problem der sexuellen Ausbeutung von Frauen ist aber nicht auf eine bestimmte Nationalität beschränkt. Das war der Schlusssatz, ja. Und natürlich kein Hinweis auf die Grooming-Gangs in England, die ja tausende vorwiegend weiße Mädchen vergewaltigt, missbraucht, geschlagen, zur Prostitution gezwungen haben. Und es war auch ganz klar, dass sie es getan haben, weil diese Mädchen weiß waren. Das haben sie ja auch gesagt. Ja. Ja. Aber was hier jetzt auch interessant war, ist die Reaktion von Katrin Frey. Ja. Das ist die Sprecherin für Bürger- und Menschenrechte in der Linksfraktion. Als Alice Weidel im Bundestag über diese Grooming-Gang in Nürnberg gesprochen hat, da hat Frau Frey laut aufgelacht. Ja? Frey gehört übrigens, habe ich nachgelesen, auch zum Bündnis Recht zu bleiben. Ja? Also Mädchen, egal, Hauptsache die Groomer aus Nürnberg dürfen im Land bleiben. So hört sich das an.
Tja, in der Tat. Daniel?
Also man muss sich die Schizophrenie hier wirklich mal vergegenwärtigen, dass einerseits, wir hatten ja vorher den Fall von Colleen Fernandes bezüglich digitaler Gewalt. Hier ist also der Generalverdacht gegen eine Gruppe, in dem Fall die einheimische männliche Bevölkerung, weißen Männer, altes Feindbild, ist vollkommen legitim. Aber wenn es hier um Zuwanderungsgruppen geht, dann sind Linke oder in dem Fall Linkspartei, Grüne haben aber auch sich übrigens an diesem Verächtlichmachen der Opfer im Prinzip im Bundestag beteiligt. Wir müssen mal in die Gesichter schauen, während Weidel dieses Beispiel Nürnberg gebracht hat. Das ist die reine Opferverhöhnung. Aber das ist tatsächlich das, was für den Wokismus allgemein typisch ist, möchte ich sagen, oder für dieses linke Mindset, dass die nicht in der Lage sind zu differenzieren oder sie projizieren das, was sie uns ja immer vorwerfen. Sobald wir Kritik an Zuwanderung üben, sobald wir sagen, es müssen zum Beispiel bestimmte Migranten abgeschoben werden oder haben hier kein Bleiberecht und müssen härter angefasst werden, ist das für sie die Gleichsetzung, dass wir das sozusagen allen Migranten angedeihen lassen möchten. Und das wird auch der AfD vorgeworfen, dass sozusagen die Kritik an einzelnen problematischen Gruppen alle erfassen würde. Und das selbst, das vollziehen sie bei sich selbst dadurch nach, dass sie auch nicht mehr in der Lage sind, solche schrecklichen Beispiele für wirklichen Missbrauch überhaupt noch anzuerkennen, aus Angst, damit alle Migranten gewissermaßen rassistisch in diese Schublade zu werfen. Und sie können es nicht differenzieren. Und deswegen blenden sie es alles aus. Und es passt, wie gesagt, nicht in ihr Weltbild von Buntheit, von Vielfalt, von Migration, wenn diese Ereignisse da sind und wenn die Realität damit sozusagen voll durchschlägt. Und auch dann hier wieder, Milena hat es ja gerade gesagt, auch dann wieder sind natürlich die sozialen Medien schuld, ja.
Ja, die sind immer schuld. Aber diese Identitätspolitik, das ist ja diese woke Identitätspolitik, die alle, sagen wir mal, Nicht-Weißen zu Opfern macht und genau. Alle Weißen zu Tätern, die hat ja auch irgendetwas sehr Arrogantes. Ja? Also wir, die Weißen, das sind ja meistens Weiße, diese Linken und diese Grünen und diese Identitätspolitikverteidiger. Wir beschützen die armen Opfer, ja. Also wir, genau. Wir sind die Starken, ja. Und sie machen alle andersfarbigen Menschen zu Opfern, ob die das wollen oder nicht. Das ist schon so eine weiße Herrenrassengeschichte, finde ich.
Ja,
nur
ja,
halt das, von der anderen Seite
genau.
irgendwie.
Ja, ja, es ist genau das Umgekehrte wie damals, ja. Im Prinzip wie vor 90 Jahren. Richtig. Damals gab es Nürnberger Gesetze. Heute hast du diese Woke für Absolutierung. Es ist sozusagen das Pendel auf die genau gegenteilige Seite ins andere Extrem. Geschlagen.
Ja. Ja, nur diesmal aber getragen durch weißen Selbsthass, also diese völlige Ignoranz der Tatsache, dass es sich immer um arabische Muslime handelt, die das tun. Das ist auch eine Tatsache, das sind nicht irgendwelche Migrantengruppen, deswegen ist das Wort ja doppelt irreführend. Ja. Nicht Migranten sind unser Problem, sondern immer ganz, ganz klare Gruppen, riesige Gruppen, die den Großteil natürlich der sogenannten Migranten ausmachen würden, wenn man ganz diese genau. Invasoren zu Migranten dazuzählt, ja. Was ich explizit nicht richtig. Tue. Ja,
ja aber es ist weißer Selbsthass.
Ja, Milena, ja. Und dann
Entschuldigung.
Ja. Es ist weißer Selbsthass, aber halt auch diese weiße Selbstüberschätzung. Wir retten euch, wir tun das. Aber ich möchte ganz kurz noch eine besondere Überschrift der Polizei Mittelfranken zu diesem Fall. Ja? Eine Desinformationsüberschrift zum Besten
ja,
geben.
Ich hab den Brecheimer bereit.
Ja, du brauchst einen Brecheimer.
Ja, hier, ja.
Da steht in der Überschrift, junge Mädchen Opfer von Sexual- und Betäubungsmitteldelikten.
Wahnsinn. So, der Eimer ist voll. Daniel, vielleicht schaffst du es, dass ich ihn nicht gleich wieder, dass er nicht überläuft. Aber Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen zugunsten von Milena.
Nein, vollkommen richtig. Ich wollte nur sagen, also das ist auch ein gutes Beispiel. Da fällt mir immer dieser Satz von Angela Merkel ein. Straftaten sind bei uns in Deutschland nicht erlaubt, ja. Das ist ungefähr das ist auch so eine Stilblüte. Ja, das hatte sie immer damals wörtlich gesagt, ja.
Immer diese bösen Delikte. Ich finde, wir sollten alle Delikte ausweisen.
Ja. Aber wir kennen das ja auch, wo es damals immer hieß, es fahren dann keine Menschen oder Täter.
Genau.
In
Autos
Menschengruppen, sondern Autos fahren rein, ja, die machen sich dann selbstständig Transformers-mäßig und so. Also es ist absurd. Was ich sagen wollte noch kurz vorher, das war, es ist wirklich eine intellektuelle Zumutung oder wirklich ein Affront. Ich fühle mich da beleidigt als denkender Mensch, wenn mir immer abverlangt wird, bei jedem Gespräch zu diesem Thema, das ist mir auch damals aufgefallen bei der Debatte über dieses Rothenham-Thema, diese Grooming-Gangs in Amerika, in Großbritannien, Entschuldigung, wenn immer dann von dir verlangt wird, dass du den Disclaimer setzen musst. Nein, ich meine natürlich nicht alle Ausländer. Wer hat denn, also was ist das für eine
Blödsinn? Ich habe ja nichts gegen Ausländer.
Genau. Ja, warum muss ich das dazu sagen? Wieso muss ich das sagen, wenn ich sage, hier gibt es ganz schreckliche Verbrechen, die begangen werden? Wieso schließt das dann alle Merkmalsträger dieser Gruppe, zu der die Verbrecher gehören, mit ein? Ist doch gar nicht gesagt.
Spoiler, musst du nicht, hier sowieso nicht, in den freien Medien auch nicht, das tun nur die anderen. Ein schönes Beispiel dafür, ein schönes in Anführungsstrichen, ist die Berliner Zeitung. Sie berichtet derzeit von einem mutmaßlichen Tötungsdelikt, das Gesprächsthema rund um den S-Bahnhof Wedding sei. Dort wurde der Betreiber einer Frühstücksbäckerei ermordet. Einfach schrecklich, sagt ein Kioskbetreiber. Zum Opfer will er nichts sagen. Aus Respekt, lautet seine Begründung. Mehr steht in diesem Artikel nicht, als Berliner kann ich euch sagen, mit ungefähr 250%iger Wahrscheinlichkeit handelt es sich um einen Mohammed oder einen Ufuk, der hier ermordet wurde und der wahrscheinlich auch Täter dieser Tat war. Und dass ein benachbarter Kioskbetreiber nichts sagt, hat wenig mit Respekt für die Brüder zu tun, sondern mit Angst davor, was ganz passiert, wenn er denn doch spricht. Und das traut sich dann die Berliner Regimezeitung auch nicht so zu formulieren oder auch nur anzudeuten. Am Rande notiert auch die Geschichte einer Richterin, 36 Jahre alt, von der die Bild-Zeitung berichtet, die Dame Seda D., mit dem schönen türkischen Vornamen Seda, soll sich ohne dienstlichen Grund nach Haftbefehlen erkundigt haben und mit den Informationen eine Freundin versorgt haben, um sich damit die Einladung zum Abendessen zu verdienen. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat die Richterin wegen Bestechlichkeit und Verletzung des Dienstgeheimnisses angeklagt. Bild berichtet, dass es zu einigen Fällen bei dieser Dame in der Vergangenheit kam und in mehreren Fällen für irgendwelche Brüderpaare, von denen ist dort die Rede, danach gefragt wurde, ob denn inzwischen nun schon ein Haftbefehl vorliege oder nicht. Und diese Infos gingen dann weiter an die Freunde und Brüder dieser Richterin. Ja, soweit ist es gekommen und wer darüber spricht, der hat in jeder Hinsicht ein Problem. Das hat auch lernen müssen ein Herr Fred Göcken, ein Mitarbeiter eines Jobcenters, der in Hamburg darüber sprach. Bild berichtet, er sagte öffentlich, was viele im Jobcenter-Alltag offenbar seit Jahren denken und verlor seinen Job. Der Bremer Mitarbeiter Fred Göcken hatte über die Missstände beim Bürgergeld gesprochen. Danach warf ihm Bremens Arbeitssenatorin Claudia Schilling von der SPD vor, die Realität zu verzerren. Göcken wurde fristlos gekündigt. Doch jetzt melden sich immer mehr Jobcenter-Mitarbeiter bei Bild und widersprechen der Senatorin. Sie sagen, Göcken hat die Realität nicht verzerrt, im Gegenteil. Beispielsweise eine Fallmanagerin, die berichtet, als solche habe sie teils Dinge erfahren, die für die Leistungsabteilung entscheidend gewesen wären. Etwa verschwiegenes Zusatzeinkommen, Arbeit, Einkommen oder falsche Angaben zur Bedarfsgemeinschaft. Doch intern sei oft unklar gewesen, was sie wegen Datenschutz und Vertrauensschutz weitergeben durfte. Sogar bei gefährlichen Kunden habe es Probleme gegeben. Wenn jemand gedroht habe oder Mitarbeiter aus ihrer Sicht gewarnt werden müssten, habe man das nicht offen in der Akte schreiben dürfen. Hinweise wie nicht alleine einladen oder nur zu zweit sprechen seien wegen Datenschutz, Stigmatisierung und Vorverurteilung verboten gewesen. Wir haben uns dann mit Codewörtern geholfen, berichtet sie. Daniel, auch diese Geschichte dreht sich, die Bild schreibt es nicht, um Arabisch-Muslime hauptsächlich. Denn das sind die Herren und Damen, die dort diese Probleme machen, die die Mitarbeiter bedrohen und die dort in Clan stärker auflaufen. Das Problem zieht sich wirklich durch alle Bereiche unseres Lebens.
In allen Bereichen, und das liegt natürlich an dieser völlig anderen Sozialisation, und das ist das, was man auch unseren ach so weltoffenen Soziologen und Multikulti-Verherrlichern im Prinzip vorwerfen muss. Sie haben nie nachvollzogen, dass diese eher tribalistischen, also stammesorientierten Kulturen, was man eigentlich aus einem gewissen Blickwinkel auch durchaus anerkennen kann, denn sie sind so sozialisiert, dass sie sich auch arrangieren können beim Fehlen von staatlichen Strukturen, dass das aber natürlich, wenn man es in einem modernen Rechtsstaat, der ja, weiß Gott, eine blutige Vorgeschichte hatte, bis er endlich, Anspruch ist nicht mehr da, aber
rechtsradikales Husten.
Genau, aber wir waren ein solcher, sage ich mal, weitgehend cum grano salis, weitgehend funktionsfähiger Rechtsstaat, ein säkularer Rechtsstaat, bis, möchte ich sagen, vielleicht vor um die Jahrtausendwende jetzt mal grob gesagt und erst recht bis 2015 vielleicht noch ein Teil, aber danach dann eben nicht mehr. Man hat dort eben Strukturen implementiert, die einfach nicht dazu passen, die nicht in dieses System passen. Und das ist wieder diese Arroganz, diese Hybris, zu glauben, man könne praktisch Menschen, die bei Grenzübertritt hier ins Land kommen, sich plötzlich komplett transformieren zu mündigen Vorzeigebürgern und einfach mal das, wofür wir 500 Jahre blutige Aufklärung in Europa gebraucht haben, adaptieren in wenigen Monaten. Und das nennt man dann vermeintliche Integration. Man sieht, wie schrecklich das in allen Bereichen scheitert. Auch diese Richterin, das Beispiel, was du vorher genannt hast, das alles sind Verhaltensweisen, die in diesen Kulturen eben so verinnerlicht sind, dass man eben da, Stichwort Blut ist dicker als Wasser, oder eben die Sippe kommt generell vor Behörden, vor hoheitlichen Vollmachten des Staates, dann werden eben genau diese inneren Brüche oder diese Rivalitäten werden eben sichtbar und spürbar für diese Menschen. Die meinen es vielleicht noch nicht mal unbedingt böse, aber sie können sich dem auch nicht entziehen. Und es ist für die ganz normal, dass man eben dem Interesse der Familie nachhilft, notfalls auch durch Gewalt. Das ist auch dasselbe, was wir sehen, bei, wenn einer ins Krankenhaus eingeliefert wird, die Familie schart sich in Windeseile zusammen. Ja. Oder wenn einer bedroht wird, in ein paar Minuten sind Hunderte von denen da. Das können wir Deutsche ja gar nicht, können wir ja gar nicht mithalten. Das ist ja gar nicht möglich. Bei uns ruft man, wenn man Probleme hat, die Polizei idealerweise. So hat man das zumindest gelöst. Die rufen halt Verwandten an und die lassen alles stehen, liegen, sind sofort da. Das funktioniert alles super in Staaten, in denen es keine staatliche Ordnung gibt, dann ist das eben ein Überlebensgarant. Aber hier in Deutschland wird es dann eben zu einer typischen Erscheinungsform dieser Parallelmilieus. Und genau das
funktioniert aber hier auch.
Ja, funktioniert, aber der Staat wird dadurch letztlich dulden, dysfunktional und es wird zur Beute gemacht.
Ja. Weil wir es dulden, ja.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal auf diesen Bildartikel kommen. Da steht ja, sagt ja ein Mitarbeiter auch, bei uns intern im Jobcenter nennen wir das Bürgergeld inzwischen das Rundum-Sorglos-Paket. Und da sagt er, viele von den Bürgergeldempfängern nennen das Geld sogar ihren Lohn oder ihr Gehalt. Das ist also, das ist so dieser Anspruch. Man kommt nach Deutschland und dann kriegt man Gehalt vom Bürger, vom Jobcenter. Und das Tolle ist, man muss nicht dafür arbeiten, ne?
Und dann wird ja alles. Bedingungsloses Grundeinkommen, ja.
Bedingungsloses Grundeinkommen. Und es wird alles bezahlt. Miete, Krankenversicherungen, Regelleistung, Heizkosten, Nachzahlungen, Rundfunkbeitrag, Leistungen für die Kinder. Das wird einfach übernommen oder abgefedert.
Beim Rundfunkbeitrag musst du Verständnis haben. Ja, ich meine, das kann ja nicht sein, dass du am Ende sonst Berichte darüber bekommst, die das kritisieren.
Das ist das, was sie am wenigsten interessiert, weil die natürlich die Leute immer das Fernsehen aus ihrer Heimat schauen. Ja,
das ist, und außerdem bekommen Hartz IV oder Bürgergeldempfänger sowieso den Rundfunkbeitrag erlassen.
Ja. Ja, toll. Also der Rundfunkbeitrag ist
vom Staat übernommen, ja.
Der Rundfunkbeitrag ist halt das, wo ich am stärksten lachen musste bei diesem Rundum-Sorglos-Paket. Ja, so ist es. Und da fällt mir nur die alte Frage ein, warum lecken Hunde ihre Eier? Ihr verzeiht das Derbe, aber die Antwort lautet, weil sie es können. Und so ist es eben auch mit dem Rundfunk-Sorglos-Paket. Wenn man es denn so bekommt, dann sind die schuld, die es nehmen. Ja, man kann es denen schon vorwerfen, aber besonders dämlich sind diejenigen, diejenigen, die das Paket gewähren, ja.
Natürlich, ja. Natürlich. Aber so richtig vorwerfen, wenn einer sagt, hier hast du alles, nimm es
ja,
hin.
Ja, klar, natürlich.
Ja, dann sagt der, ja.
Na gut, was sein muss, ja.
Im Grunde ist das für die Leute natürlich auch nicht gut. Das wäre wesentlich besser, sie kämen in Arbeit, ja. Für sie selber wäre es besser am Ende.
Tja, ja? Genau. Damit das aber alles so bleibt, da darf um Gottes Willen auf gar keinen Fall natürlich eine Partei an die Macht kommen, die das zumindest vorgeblich ändern möchte. Noch hatte sie keine Chance zu beweisen, ob sie das auch tun wird oder nicht. Die Rede ist natürlich von der AfD. Und die hat einen Parteitag in Erfurt geplant. Das nahmen Grüne und die Gewerkschaft Verdi zum Anlass, Busse zu organisieren, um den Parteitag, Zitat, zu verhindern. So berichtet Tichys Einblick. Es gibt Momente, in denen man als Parteimitglied, der die Grünen innehält und denkt, meint die das ernst? Fragt dann Rechtsanwalt Brennecke, der im Internet sehr aktiv ist, und antwortete sich selbst. Mein Kölner Kreisverband meint es ernst. Per Rundmail werden Mitglieder aufgerufen, in Bussen nach Erfurt zu fahren, nicht zum Protestieren, sondern um den Bundesparteitag der AfD zu verhindern. So viel zum Thema Rechtsstaat, lieber Daniel Matisek.
Ja, also ich war, gut, dass du das gerade mal ansprichst, ich war ehrlich gesagt ganz baff, dass der Brennecke, von dem ich eigentlich so sehr viel halte, tatsächlich immer noch Grünmitglied ist. Mir war das gar nicht bewusst. Ja, immer noch. Also dass das mal war, wusste ich, aber das scheint für viele offensichtlich wie so eine Art, ich weiß nicht, ob er das als Mutprobe macht oder ob das so ein Accessoire ist, um sich ein bisschen interessanter zu machen, dass man sagt, ich bin halt noch ein bisschen
Religion. Grün irgendwie. Die gibt man ja, nicht so schnell
ist,
auf.
Ja, ist Religion.
Vielleicht. Ja. Oder es ist eher so eine Koketterie, dass er sagt, ich habe ja auch noch Drähte zur anderen Seite, aber ich verhalte mich dann irgendwie so ein morganatischer Grüner. Also im Prinzip so eine Art Superpalme im rechtlichen Bereich, im juristischen Bereich, aber macht dann da irgendwie das Enfant terrible. Aber eigentlich ist es völlig inkonsequent, weil ich kenne keine einzige öffentliche Aussage von Brennecke in den letzten Jahren, die in irgendeiner Weise mit einer grünen Parteimitgliedschaft kompatibel gewesen wäre. Also offensichtlich lassen sie ihm das auch durchgehen.
Gibt ja auch noch CDU-Wähler, also.
Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, aber interessant bei dieser Sache hier, bei dem Fall, was du jetzt auch gerade da genannt hast, ist natürlich jetzt gerade im Zusammenhang mit Verdi und mit diesem, sage ich mal, generell vorpolitischen Raum, im Prinzip ist ja die Gewerkschaft heute auch nichts anderes, oder die Gewerkschaften sind nichts anderes als NGOs, ist natürlich auch hier, mit welcher Leichtfertigkeit einfach hingenommen wird, dass hier Institutionen, die eigentlich ganz andere Aufgaben haben, in dem Fall hier Instrumente der Tarifautonomie und der Arbeitsrechtsstärkung und so weiter, dass die hier benutzt werden als vorpolitische Kampforganisationen eigentlich, um legitime, nicht nur legitime, sondern sogar gesetzlich vorgeschriebene Parteitage, die ja einmal im Jahr mindestens stattfinden müssen, zu verhindern. Das wird einfach mit einer Selbstverständlichkeit hier vermeldet und wie gesagt, hier werden öffentliche Instanzen, also gut, die Grünen, da kann man jetzt sagen, politischer Mitbewerber, meinetwegen, wohl auch das von einem demokratieverachtenden Moment zeugt, aber dass die Gewerkschaften Verdi sich für so etwas hergeben und das tatsächlich tun, ist meiner Meinung nach ist das auch rechtsmissbräuchlich. Und ich finde das schon skandalös, muss ich sagen, wie das einfach so im Prinzip fast schon anerkennend berichtet wird. Ja,
aber die Gewerkschaften machen spätestens seit bei Corona hat man gemerkt, dass sie sich ganz eindeutig auf die Startseite schlagen. Ja?
Ja,
und bei allem anderen, also AfD-Mitglieder ausschließen und all solche Geschichten, ja. Also sie haben auch Leuten, die, sagen wir mal, sich nicht spritzen lassen wollten, auch nicht geholfen, ganz aktiv nicht geholfen, ja. Das war auch ganz wichtig. Aber was ich mich frage, wenn schon ein Parteitag der AfD die so auf die Palme bringt, ja, und zu rechtswidrigen Handlungen treibt, was passiert, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt die absolute Mehrheit holt und vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern eine Depp-Regierung verhindert? Ja, also unmöglich macht. Was passiert dann? Dann geht's richtig los, glaube ich. Ja, das geht bis hin zu Straßenschlachten.
Ja, ja.
Das ist durchaus möglich, weil dann sieht die, dann ist die Brandmauer ja gefallen. Dann sieht ja auch die gesammelte Linke die Antifa, dann sehen die natürlich, hier haben wir bald nichts mehr zu sagen und dann haben wir nichts zu verlieren. Und sie werden natürlich auch mit Staatsknete gepampert und man wird ihnen schon sagen, macht mal was, ihr seid ja die Guten. Ja. Und das könnte echt zu richtigen Krawallen führen.
Tja, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Thüringen sind da ganz heiße Kandidaten für. Ja.
Und genau, in Berlin kommt dann die Linke an die Macht.
Ja. Jetzt aber Daniel, Entschuldigung. Daniel.
Ja. Nee, völlig richtig. Aber es ist tatsächlich so, wie Milena auch gesagt hat, das ist wahrscheinlich nur ein müder Vorgeschmack auf das, was wirklich passiert, wenn die AfD irgendwo regiert. Und es reicht auch schon, wenn sie irgendwo in einer potenziellen Minderheitsregierung dabei wäre. Und genau das ist meiner Meinung nach auch der Hauptgrund, warum in der CDU sich so wenig Widerstand gegen die Brandmauerpolitik von Merz rührt, die ja sehenden Auges etliche Abgeordneten ihre politische Zukunft kosten wird. Denn die CDU wird weiterhin monoton abstürzen, solange diese Brandmauer hält. Aber man wagt sie nicht zu brechen, denn man hat selbst Angst vor diesem, möchte ich mal sagen, zivilgesellschaftlichen Terrormoment, den man ja letztes Jahr im Januar schon mal vorkosten durfte, als Merz nur gesagt hat, wir suchen uns jetzt Mehrheiten unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Das Stichwort Zustrombegrenzungsgesetz damals hat ja bereits zu diesem riesengroßen Aufmarsch, Massenaufmarsch geführt. Da sind schon Brandsätze auf CDU-Zentralen geflogen und die wurden schon mit der AfD in einen Topf geworfen.
Beim letzten AfD-Parteitag gab es ja schon mal diese Verhinderungsdinger, wo Verdi Busse bestellt hat. Oder in Hamburg, als dann diese Demonstrationen, diese Inszenierten da stattfanden. Also die Beispiele sind Legion. Ja.
Nur würde tatsächlich, wie gesagt, die Brandmauer fallen von der CDU aus, wäre natürlich die CDU praktisch dann sofort die AfD 2.0 und das würde tatsächlich wahrscheinlich zu da würde dieser linke Komplex wirklich zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen aufrufen. Also ich glaube, wenn Siegmund tatsächlich Ministerpräsident würde, dann hätten wir die Aufforderung eines Generalstreiks und sie haben ja auch schon in den Ministerien natürlich durch diesen ganzen Aufwuchs, diese Aufblähung des Wasserkopfs im öffentlichen Dienst etliche Leute, also die Altparteien installiert, nicht unbedingt nur an den Spitzen, sondern auch im Mittelfeld.
Das ist eine derbe Untertreibung. Wir haben eine 51% Staatsquote. Also jeder Zweite, jeder Zweite wird vom Regime bezahlt. Ja.
So ist es. Und die werden dann im Zweifelsfall unter Umständen als fünfte Kolonne oder als U-Boote werden die dann auch gegen die neue Regierung opponieren. Sie werden alles tun, um die AfD praktisch zu sabotieren und um auf keinen Fall sie zu Erfolgen kommen lassen. Ja.
So aber ganz klar, du hast recht. Also die CDU hat richtig Schiss in der Box, vor diesen NGOs, diesem politischen Vorfeld. Das Ironische ist ja daran, dass Merz, der so viel Angst hat, die ja noch mehr finanziert als die Ampel vorher. Also es wird noch mehr Geld für diese NGOs, also mal wieder so eine kleine Wahllüge von Merz, 551 Fragen, wir möchten keine Finanzierung der NGOs mehr.
500 und was Fragen? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Fragen? Es gab nie Fragen von Merz.
Das war dieser NGO-Kanal.
Ja, schon klar. Ja, sie sind halt dann unter den Tisch
so gefallen. Dement ist der Paul dann doch nicht.
Achso, ich dachte gar nicht, wie du vorhin sagst, du bist ein bisschen angeschlagen, musst ich jetzt nicht
Das ist so absurd, ja. Also diese CDU steckt in der Zange dieser Leute und schickt und haut ihnen das Geld in die.
Das ist natürlich eine Lüge, dass sie das tut. Das ist ja im März auch gerade auf diesem Parteitag oder nicht Parteitag, auf diesem Treffen der Familienunternehmer in Deutschland vorgeworfen worden von einer der Vorstandsfrauen dort. Und erklärte ja, sie sind in Geiselhaft zwischen Linksparteien und den Rechten. Das hat er dann dementiert, wild dementiert, aber die Dame blieb dann standhaft, ausnahmsweise mal, was für deutsche Wirtschaftsvertreter ja selten ist, und erklärte doch, so ist es. Ja. In der Tat. Also die CDU ist am dransten. Das darf man mit gewisser Schadenfreude verfolgen. Und wir sind gespannt, was passiert in den Bundesländern, in denen die AfD solche Chancen hat. Dazu gibt es eine Umfrage auch dieser Tage, wo man immer nur Potz Blitz rufen kann, von der Junge Freiheit berichtet. Das Ergebnis, eine deutliche Mehrheit der Deutschen ist der Meinung, dass sich ihr Land in die falsche Richtung entwickle. Mit 14% erreicht der Anteil der Zuversichtlichen den niedrigsten Stand seit Beginn der Zeitreihe vor 15 Jahren, teilte das Markt- und Sozialforschungsunternehmen Ipsos am Montag mit. Damit liegt die Zustimmung deutlich unter dem bisherigen Tiefstwert nach dem Bruch der Ampelkoalition im Februar 2025.
Läuft doch in Deutschland. Das wird noch richtig übel, weil Ende des Monats läuft jetzt auch noch der Tankrabatt aus. Ja? Also wenn die Ferien beginnen und die Leute in Urlaub fahren, dann sind die Ostwahlen im September, während der Bundestag in die Sommerpause geht. Gleichzeitig hat Kriegsminister Pistorius der Ukraine weitere 300 Millionen Munition zugesichert. Ja. Und was ich unglaublich passend finde dazu, es wird gerade bekannt, dass Waffen aus der Ukraine vorwiegend bei europäischen Drogenbanden landen. Die seien inzwischen besser bewaffnet als die Polizei. Jetzt könnte man auch sagen, deutsche Steuerzahler bewaffnen europäische Drogenbanden.
Das war nach dem Jugoslawienkrieg ganz genauso, was da in AK-47 dann im Umlauf war. Das, bevor wir dann über die Implikationen sprechen, einen Blick bitte noch, weil das ist einfach zu schön, als dass wir es ignorieren können, auf den Auftritt von Arbeitsministerin Babsi Baas. Die war doch bei Karin Mioska diese Tage. In einer Art, ja, ich weiß nicht, Melina, wie man es einschätzen kann, aber es war eine Art Image-Reparaturversuch, glaube ich, weil es bekam, sie bekam, ja, Moment, das war der Versuch. Die Motivation war wohl wohl Image-Reparatur, weil Babsi ist ja nicht unbedingt derzeit die beliebteste Politikerin im Lande. Wenn ihr, sie ist ja der Überzeugung, dass natürlich rechtsradikale, frauenfeindliche Kreise starke, erfolgreiche Frauen wie sie hassen. Deswegen würde sie stark kritisiert werden. Deswegen ging sie zu Karin Mioska und dort, schreibt Apollo News, wollte sie sich als einfache Frau aus dem Volk und als nüchtere Pragmatikerin inszenieren, die das Land auch, die dem Land auch Zumutung abverlangt. Gelungen ist ihr weder das eine noch das andere. Als Baas damit konfrontiert wurde, geriet sie ins Schlingern. Überhaupt liege das Hauptproblem Baas darin, dass Frauen und Migranten zu wenig zur Aufnahme oder Ausweitung von Arbeit ermutigt werden. Ja, es war inhaltlich eine Totalkatastrophe, aber auch in ihrer Eigendarstellung, oder? Ich sag nur Motorradfahren zum Beispiel.
Ja, sie wollte ja die Rettungsgasse öffnen für Motorradfahrer, weil sonst die Maschine so heiß wird.
Ja, ja, sie hat gemeint, es sei aber erlaubt, hat sie sogar behauptet. Ja.
Was nicht stimmt. Ja. Aber ich habe nicht das ganze Mioska-Dings gesehen, das habe ich mir nicht angetan, Teile habe ich gesehen und deswegen habe ich aber bei Apollo nachgelesen und da musste ich sehr lachen. Ich habe jetzt Bilder im Kopf. Also,
ach so?
Endgültig ins Groteske rutschte ihre Selbstinszenierung, als sie schilderte, sie werde bei der Fußball-WM ganz proletarisch mit Fahne, Trikot und Bier vor dem Fernseher sitzen und alleine das Spiel kommentieren.
Mit Fahne? Welche Fahne denn?
Bärbel Baas beschreibt sich hier als eigenen Prototypen von Einheitsbraun. Also ja. Im Grunde, ja. Also
genau, sehr gut, ja.
Die sitzt Einheitsbraun mit Fahne und Trikot alleine besoffen vorm Fernseher und kommentiert das Spiel. Ich bin ja so froh, dass Bärbel Bullshit Baas da ist. Bärbel Bullshit Baas, das habe ich von Waldemar Hartmann geklaut. Und niemand zeigt so fern von aller politischen Intelligenz, ja, was diese Berliner Blase denkt und macht. Ja.
Also, na gut, die Babsi hat's besonders nicht leicht. Sie ist ja wirklich mit Abstand das schwächste Licht.
Aber es ist total schade, dass Saskia Esken nicht mehr dabei ist. Das wäre die perfekte Doppelspitze
das
für
stimmt.
mich.
Baas Esken. Das ist
eigentlich die würdige Kontinuität, muss man sagen. Ja. Ne? Allerdings muss man sagen, bei Baas sehe ich dasselbe, was ich auch schon bei Baerbock erstaunt zur Kenntnis genommen habe, dass die Selbstkritik, also mangelnde Selbstkritik, überhaupt nicht zur Reflexion führt, dass man selbst im Prinzip ein Beispiel für Dunning-Kruger in Höchstform ist, weil im Prinzip hat ja auch Baerbock immer gesagt, bei jeder Peinlichkeit, bei jeder Blamage hat sie sich damit verteidigt, dass sie sagt, es ist ja klar, dass erfolgreiche Frauen hart angegangen werden.
Ja,
dass man da das Resentiment von jungen, aktiven und dieser erfolgreichen Frauen der Politik hier bei ihr dann sozusagen ankreidet. Und mir fällt da immer, entschuldige bitte Milena, wenn es ein bisschen, das klingt vielleicht ein bisschen misogyn, aber dieser Satz aus dem Stromberg-Film, aus dem ersten, da sagt der Stromberg an einer Stelle, eine Frau ist ja nicht automatisch clever, nur weil sie scheiße aussieht. Also ich sage um Gottes Willen, das ist ja, in dem Sinn kann man auch sagen, nur weil eine Frau es in die Spitzenpolitik ist, ich möchte es paraphrasieren, also nur weil eine Frau es in die Spitzenpolitik schafft oder über das Ticket Gewerkschaft, was ja auch bei Baas biografisch der Hit war, dann eben in die höchsten Ämter gespült wird, ähnlich auch wie Klingbeil mit Antifa vor Hintergrund und so weiter, das alles ist noch kein Beweis dafür, dass jemand was auf dem Kasten hat, sieht man auch bei Baerbock, ja.
Ja, natürlich nicht. Also Baerbock und Habeck, die sind bei den Grünen. Ich meine, der Habeck hatte selber mal erzählt, der ging zur Tür rein, jemand hat gesagt, komm doch mal zu so einem Treffen. Dann ging er zur Tür rein und war fast schon Spitzenkandidat nach 2 Stunden, weil die niemanden hatten, ja. Dann dachten die, guck mal, der sieht doch ganz niedlich aus. Gut, das haben sie bei Baerbock nicht getan. Bei Baerbock vielleicht schon, bei Baas nicht.
Nee, so viel können wir sicher sagen, auf jeden Fall. Aber Kritik an ihr ist trotzdem, ist natürlich absolut, das ist richtig, Frauenfeind, gerade hier, also wir hier in diesem Podcast kommen einfach mit intelligenten Frauen nicht klar. Auf gar keinen Fall. Das ist nichts weiter als Hass, Misogynie und Sexismus. Genau. So ist es. Hart ertappt, in der Tat. Und ihr habt gerade schon, den Tankrabatt angesprochen und die Tankstellen. Und damit sind wir beim fast traurigsten Thema, was Deutschland betrifft, nämlich seiner Wirtschaft. Und stellt euch vor, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein und seid wahrscheinlich extrem überrascht, dass das überhaupt sein kann. Aber Tichys Einblick schreibt, seit Anfang April dürfen Tankstellen ihre Preise ja nur noch bekanntlich einmal täglich anheben. Erwartungsgemäß, behauptet Tichy, wird dadurch nichts billiger. Im Gegenteil, die neue Regel führte nun zu einem historischen Preissprung ab Folge im Tagesverlauf. So, Potzblitz, wer hätte das gedacht? Oder die geniale Idee, mit einmal am Tag Begrenzung von Preiserhöhungen, die Preise unten zu halten. Das ist ja das, was uns verkauft wurde. Das wurde ja erklärt, Matthias. Daniel Matthiasek. Wurde ja erklärt, durch diese Begrenzung würde es nun nicht mehr ständig aufwärts gehen. Ja, überraschenderweise kam es zum Gegenteil.
Ja, wer hätte das gedacht? Ich meine, wann immer der Staat sich als Unternehmer aufwirft oder meint, etwas steuern zu können, was die freie Marktwirtschaft wesentlich besser kann, führt es ins Desaster. Eigentlich hätte man das speziell aus der deutschen Geschichte, wo man ja den Vorzug eines ganzen Landesteils hatte, das ja 40 Jahre realsozialistische Experimente hinter sich hat, hätte man eigentlich erwarten müssen, dass da die Einsicht schon weitergereift ist, aber offensichtlich nicht. Also es war von vornherein klar, dass auch diese Fehlsteuerung natürlich zum genauen Gegenteil führt. Einerseits überhaupt auch der Tankrabatt, muss man sagen, versandet natürlich völlig ergebnislos. Aber diese seltsame Regelung mit diesem 12-Uhr-Preissprung, was natürlich dazu führt, dass dann eben massiv erhöht wird. Einmal, weil man ja bloß nicht gegenüber dem Mitbewerber dann noch ein paar Prozente verschenken will, geht man lieber gleich aufs Ganze. Dass das natürlich zu einer weiteren Teuerung dann führt für die Autofahrer, vor allem zu einer Zeit, wo viele eben tanken müssen, also während der Arbeitszeit, während der Hauptstoßzeit, ist im Prinzip eine Idiotie, wie sie wirklich nur in Bürokratenhirnen entstehen kann.
Nein, niemand hätte das wissen können.
Und jetzt, aber jetzt, genau, der Tankrabatt hat den Sprit teuer gemacht und jetzt kommen dann noch die 17 Cent, die er eigentlich hätte sparen sollen, wieder obendrauf.
Ja,
so weil das ist ja, genau. Weil wenn er
aber
wenn
nur er weg einmal ist, am Tag. Nur einmal am Tag.
Ja, mindestens 17% kommen dann obendrauf. Und wir wissen, dass in der Ferienzeit wird Sprit ja sowieso immer teurer. Das kommt dann auch noch dazu.
Ja, genau, jetzt gerade von Sommerferien. Richtig?
Wer hätte all das ahnen können? Konnte man gar nicht wissen, aber vielleicht doch ein bisschen. Das DIW, zumindest das Deutsche Institut für Wirtschaft, halbiert die Wachstumsprognose für Deutschland. Da kann man nun sagen, was, es gab eine Wachstumsprognose, aber ja, die gab es wohl noch. Angesichts der ausufernden Inflation und aller möglichen Probleme, wie vermutlich Klimawandel, Wladimir Putin und der AfD, hat man das nun halbiert. Und die Junge Freiheit berichtet nun über den Einkaufsindex, der regelmäßig erhoben würde und seine Folgen und schreibt: Schock für die deutsche Industrie. Die Aufträge der deutschen Industrie gehen noch stärker als prognostiziert zurück. Fachleute sprechen von Zahlen tief im Rezessionsbereich, einer, Zitat, katastrophalen Stimmung und der Deindustrialisierung Deutschlands. Melina, der breit gefasste Einkaufsmanager-Index für den Euroraum ist den dritten Monat in Folge eingebrochen und liegt nur tief im Rezessionsbereich, warnte der Chefökonom gerade der Commerzbank, also Potzblitz.
Ja, mein Gott. Aber tatsächlich ist, da hast du den wahren Schuldigen an dieser ganzen Misere gar nicht genannt.
Wladimir Putin.
Nein, der Iran-Krieg steht überall in allen Artikeln, weil der ja die Energie verteuert hätte. Ich meine, sie lernen es nicht, ne? Ja. Und also, wenn immer da steht, das DIW hat das auch gesagt, der Iran-Krieg, ja? Als ob es vor dem Iran-Krieg in Deutschland anders ausgesehen hätte. Teuerste Energie überhaupt, gescheiterte Energiewende, die niemals funktionieren konnte. Na, Sprengung von Nord Stream, Verweigerung von russischer Energie. Deutsche Industrie ist ja nicht mehr wettbewerbsfähig, ja? Und dazu unfassbare Bürokratie und Regelungen. Und ich meine, je mehr die Regierung davon spricht, die Bürokratie abzubauen, desto mehr Bürokratie gibt es. Und im März gab es laut Amtsgerichte 2308 Unternehmensinsolvenzen. So, und das waren, haltet euch fest, laut Destatis 15,8% mehr als im März 25. 16% mehr in einem einzigen Monat. So, und das wird schlimmer, die Inflation steigt wieder. Und jetzt hat die EZB diese Zinswende rückgängig gemacht, ja, und hat draufgeschlagen. Aber wer jetzt Kredite bedienen muss, steht vor großen Problemen. Also Zinserhöhungen mitten in einer Rezession. Das wird richtig übel.
Ja. Ja, vor allem auch der deutsche Staat, ja, denn natürlich die Zinslast wird auch für die Haushalte natürlich nochmal zum Bumerang und das wird allein Deutschland unter Umständen bis zu zweistelligen Milliardenbeträgen kosten, diese Erhöhung durch die EZB. Und das wird mittelfristig die Haushalte dann endgültig sprengen, die ja jetzt sowieso schon prognostiziert bis 2029 letztlich nur noch Sozialleistungen, Verteidigung und Zinsbedienung eigentlich ermöglichen. Und das Problem wird überhaupt nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und was ich auch ganz interessant finde, hier gerade im Zusammenhang hier mit den Wachstumsprognosen, du hast es ja vorhin auch schon ironisiert, Paul, ich meine, wie kann man überhaupt ein Nullwachstum noch halbieren? Das ist ja schon eine dauerhafte Rezession. Wir haben jetzt sechs Quartale in Folge praktische Schrumpfung und haben eine Wirtschaftsleistung, die bei ungefähr, glaube 2019 irgendwo steht, bei dem Wert von damals. Das heißt, da gab es in den letzten sieben, acht Jahren keinen einzigen ökonomischen Fortschritt in diesem Land, im Gegenteil. Und die Insolvenzen, du hast es auch gerade angesprochen, Milena, alle 19 Minuten geht eine Firma pleite in Deutschland inzwischen. Das sind ja Werte, die eigentlich alle Alarmglocken schrillen lassen müssen. Aber das wird auch ähnlich wie andere Probleme.
Der Iran-Krieg ist schuld.
Das wird alles unter den Teppich gekehrt. Ja. Und vor allem interessant ist ja, dass er diese nahtlos ineinander übergehenden Erklärungsmodelle, um diese Ursachen zu externalisieren, dass die den gehen ja die Originalität geht ihnen nicht aus. Ja, also erst war es natürlich damals diese wir schaffen das Flüchtlingskrise, danach kam Corona, dann kam der Ukraine-Krieg und jetzt im Moment ist es der Iran-Krieg. Mal gespannt, was als nächstes kommt, ja.
Ja, das Klimading ist ja auch nicht ganz tot, obwohl der Klimaaktionstag wurde ja jetzt abgesagt.
Ja, wegen 12
Grad und Regen.
Der Hitzeschutztag.
Die Leute hatten genug damit zu tun, ihre Heizung wieder anzustellen. Ja.
Genau.
Aber noch, was ja auch ganz interessant ist, einmal zu Merz. Ja. Mhm. Du hast ja, Paul, schon erwähnt, dass er also vor den Familienunternehmern gesprochen hast, hast aber meiner Ansicht nach den lustigsten Satz weggelassen.
Den lasse ich dir.
Ja, genau. Als diese Familienunternehmer ihm nämlich berichten, dass sie wegen Anfeindungen durch SPD und Gewerkschaften, dass sie sich da irgendwie Sorgen machen und dass sie um ihre Existenz bangen, da sagte Merz ihnen, sie sollen sich doch mal selber um ihr Image kümmern. Und dann wörtlich, ich treffe mehr von ihnen auf dem Golfplatz als in den Talkshows. Ich meine, was sagt der Merz? Der Merz sagt damit, dass er ganz viel Golf spielt. Und das ist ja,
ganz genau.
Das ist so ein Unglückswurm, ja? Also wenn der die alle auf dem Golfplatz trifft, ja? Das muss so ein CDU-Ding sein. Ne? Wenn das Haus brennt, gehe ich erstmal auf den Golfplatz oder auf den Tennisplatz, ja? Je nachdem.
Ja, ich weiß aus gut informierten Kreisen, dass auch FDP-Politiker dann auch anzutreffen sind und als selbige sich dort immer noch einen Fankreis aufgebaut haben. Also, obwohl die Jungen
haben
uns gar nicht
mehr
wissen, was die FDP ist. Ja, viel Zeit haben sie. Ja, hoffentlich bekommen sie bald noch mehr Zeit. Aber tatsächlich werden sie das immer so weiter durchziehen und auf besagte Gründe hinweisen, dass Änderungen hier an dieser Wirtschaftspolitik anstehen, ist kaum anzunehmen. Und ihr habt schon angesprochen, dass der Iran-Krieg natürlich immer wieder ein Grund für all diese Dinge ist. In Sachen der Kriege, die wir überall auf der Welt ja gerade haben, auch der großen, hat sich diese Woche sehr wenig getan. Eigentlich alles wie immer, könnte man sagen. Die USA, berichtet die Tagesschau, greifen Iran an und haben angeblich einmal wieder, was ja öfter angeblich schon mal der Fall war, die Straße von Hormuz gesperrt. Gleichzeitig berichtet Donald Trump natürlich auch wieder, dass zum gefühlt 39,75. Mal ein unmittelbares Abkommen mit dem Iran quasi direkt bevorstünde. Milena, da hat sich so gut wie gar nichts getan dieser Tage.
Nee. Also der Iran, und das wird Trump vielleicht jetzt auch langsam dämmern, ist wahrscheinlich sein größter Fehler gewesen. Also politisch zumindest. Ich weiß ja nicht, wo er noch verdient hat, das weiß ich nicht. Ne? Aber politisch hat ihm das...
Wer das wissen möchte, ist herzlich eingeladen, nacktes Grill zu hören diese Woche.
Ja, natürlich.
Ne? wo Trump verdient, das ist jedes Mal eine Sondersendung, Sondersparte bei uns Woche für Woche am Freitag. Aber
ja. Ja, er wollte doch so gerne als Friedenspräsident in die Geschichte eingehen. Nicht nur, dass er das nicht schafft, der Iran ist ja gar nicht besiegt. Ja? Also die sind in dieses Abenteuer gestürzt, wahrscheinlich angestachelt von Netanyahu, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, aber so heißt es ja. Und der Iran sitzt da und ist, sagen wir mal, genauso frech wie Trump. Ja? Und sagt, Leute, es wird kein Friedensabkommen geben, solange wir das Problem mit dem Libanon nicht gelöst haben. Ne? So, ich meine, angeblich hat ja auch Trump Netanyahu gesagt, er soll seine Angriffe auf Beirut zumindest, also auch auf den Libanon generell, auf die Hisbollah dort einstellen. Aber natürlich wird das wieder eskalieren und natürlich wird das wieder ausbrechen. Irgendeiner lässt es ausbrechen, ob die Hisbollah, ob Israel. Niemand hat dort wirkliches Interesse an einem langfristigen Waffenstillstand oder auch einem Frieden. Das ist allerdings die Voraussetzung für einen Frieden mit den USA, für den Iran. So, das ist natürlich, also der Trump hat sich eine Grube gegraben und ist dann selber reingestolpert. Und das ist ein ganz großes Problem. Und generell ist von friedlicher Stimmung nicht viel zu bemerken. Jetzt hat ja auch Erdogan, der König der Türken, große Kriegstöne gespuckt. Und der hat gesagt, das möchte ich kurz zitieren, die Sicherheit der Türkei beginnt nicht nur in Hatay, sondern auch in Aleppo, Damaskus und Beirut. Wir werden in unseren Bruderländern keine vollendeten Tatsachen dulden, noch werden wir Aggressionen gegen sie blind gegenüberstehen. Uns ist völlig klar, was das letztendliche Ziel der Wahnvorstellung eines Groß-Israel ist. So Gott will, werden wir es niemals zulassen. Ja? Also ich meine, man weiß nicht, er hat schon häufiger solche kriegerischen Worte ausgestoßen. Kann auch sein, dass das nur für die eigene Bevölkerung ist. Aber eins ist ganz klar. Im Nahen Osten wird es keinen Frieden geben. Das wage ich jetzt mal zu sagen.
Beim Fazit stimme ich zu, aber ansonsten Daniel.
Das ist natürlich deskriptiv völlig richtig vom Befund her. Bei dieser speziellen Gemengelage des Irankriegs, da gebe ich der Melina auch recht, das war im Prinzip ein Abenteuer von Trump, das nicht richtig überlegt war. Und da ist er leider in dem Fall, muss man sagen, auch immer bei solchen Entscheidungen, man hat es ja bei Venezuela auch gesehen, ist er offensichtlich von der Vorstellung, dass ein schneller Enthauptungsschlag, gewissermaßen ein chirurgischer Schnitt, der dann aber nicht als Krieg deklariert wird, sondern eben nur eine Einmalaktion ist, dass das zum Ziel führen könnte. Und er ist auch zunehmend, merkt man, verwechselt in einem Muster zwischen Phasen großer Aktivität oder fast schon, möchte ich sagen, fast schon Überaktivität und vollkommen im Stillstand. Und das sieht man auch bei der Ukraine am Anfang, diese Überambitionierung, wir beenden das in 24 Stunden. Er hat ja auch vieles getan, um es versucht zu beenden, aber er lässt dann eben auch immer wieder endlos viel Zeit ins Land gehen, bleibt, so hat man den Eindruck, nicht lange bei einem Thema dabei. Und gerade beim Irankrieg wäre es notwendig gewesen. Also ich persönlich sage ganz ehrlich, ich sehe den größten Fehler eines Angriffs auf den Iran in der Tatsache, dass der nicht schon vor 47 Jahren erfolgt war, als die Mullahs an die Macht kamen. Man hätte das Land damals im Prinzip schon gleich, also der Schah war auch kein Zuckerschlecken, ganz klar, aber man hätte dieses Regime niemals überhaupt an die Macht kommen lassen dürfen. Da hat der Westen kolossal versagt. Aber
das
wenn
Regime hat
sagt,
auch Jimmy Carter erledigt, ne?
Ja, klar. Ja, natürlich. Gut, wobei Reagan damals ja auch noch eine inoffizielle Absprache wohl getroffen hatte, dass die Botschaftsbesetzung dann erst enden soll, also nicht noch zu Carters Zeit, damit er den Bonus in der Wahl nicht mitnimmt. Aber völlig richtig, Carter ist letzten Endes darüber auch gestolpert. Aber nein, ich meine, Trump hätte bei dieser Entscheidung, die ja schon sehr weitreichend war, und vielleicht ist er da wirklich auch von den Israelis da in einer falschen Sicherheit gewiegt worden, hätte von vornherein dieses Thema militärisch auch ganz anders angehen müssen und wissen müssen, dass das natürlich wirklich ein fundamentaler Einsatz ist, der wahrscheinlich von der Größenordnung noch den Irakkrieg oder die Irakkriege, die Bush geführt hat, übersteigt, die beiden Bushs geführt haben, übersteigt, bei weitem. Und man sieht ja auch selbst jetzt diese Woche, wie war die Eskalationschronik, warum ist das Thema Iran jetzt nach zweiwöchigem Waffenstillstand eigentlich jetzt wieder hochgekocht? Es gab diese Raketenangriffe aus Beirut auf Israel, darauf feuert Israel im Süden von Beirut Raketen, daraufhin übt der Iran Vergeltung, beschießt Nordisrael mit Raketen, dann will Netanyahu zurückschlagen, Trump muss wohl sehr emotional geworden sein am Telefon und ihm gesagt haben, das kommt nicht in Frage. Daraufhin hat aber Trump gleichzeitig natürlich auch wieder aus Rücksicht gegenüber den israelischen Verbündeten dann dem Iran natürlich wieder neue Bedingungen gestellt und hat dann mit der üblichen Mischung aus Drohung und gleichzeitig ausgestreckter Hand, wie oft hat der jetzt eigentlich schon in den letzten Monaten gesagt, es finden morgen die schrecklichsten Bombardements aller Zeiten statt und am selben Abend widerruft er die oder verschiebt die. Das Muster hat man natürlich hier wieder gesehen. Und dann rühmt er sich, wenn dann tatsächlich der Iran mal kurzzeitig einknickt. Aber es ist ja, wie die Melina gesagt hat, nichts gewonnen bisher. Es ist nicht das Mullah-Regime beseitigt worden. Man hat, wie gesagt, der Schlange den Kopf abgeschlagen, sind da fünf andere Köpfe nachgewachsen. Das System selbst ist weiterhin offensichtlich stabil. Das heißt, das Grundproblem wird auch durch einen noch so langen Waffenstillstand nicht gelöst. Hm. Entweder hätte man dieses Regime komplett abräumen müssen, was wahrscheinlich ohne Bodentruppen gar nicht geht, oder man hätte die Finger davon lassen müssen. Das muss man ganz klar sagen. Man hätte die Finger davon lassen
letzteres,
müssen.
Würde ich
also
dann sagen.
Also ich sage ja nur, wenn man es macht, ich bin kein grundsätzlicher Gegner davon, aber dann muss man es anders aufziehen.
Tja, Trump hat ja direkt vom Anfang an erklärt, er war überhaupt nicht informiert von seinen Truppenführern, dass die Iraner die Straße von Hormuz dann schließen könnten, das als Druckmittel einsetzen könnten. Zeitgleich hatte der amerikanische Generalstabschef erklärt, dass er genau das gesagt habe. Also,
ja, Sencom hat es gesagt, richtig.
Ja, es bleibt eigentlich nur das, was
Trump...
Das wusste
man doch, als Zeitungsleser sogar.
Ja, es bleibt ja nur noch das, was Trump dann auch irgendwann zugegeben hat. Er hat ja gesagt, er war verpflichtet, das zu machen, und sein Außenminister Rubio hat gleich erklärt, wir wussten, dass die Israelis angreifen werden und mussten dann mitmachen, weil wir ansonsten sowieso vom Iran den Gegenschlag bekommen hätten, weil die uns unterstellt hätten, wir hätten mitgemacht. Ja,
das halte ich aber für ein Gerücht. Ne? Also ja, ich denke, dass es wird zwar so behauptet, ja, ich weiß, aber das halte ich jetzt schon für so eine Exit-Strategie oder für Schutzbehauptungen. Also natürlich hätten die Möglichkeit gehabt, von vornherein zu sagen, du pass auf, sie haben ja schon letztes Jahr im Sommer diese Luftschläge mitgeführt gegen den Iran, gegen die Atomanlagen. Da hätte man sagen können, wir machen nur das und nicht mehr. Und auf weitere Abenteuer lassen wir uns hier nicht ein. Ja. Also da war offensichtlich aber schon das in Washington eine falsche Zuversicht da, dass man das im Durchmarsch schnell in ein paar Monaten mal so erledigen könnte. Ja.
es läuft nicht gut, das können wir zumindest festhalten. Und das gilt auch für den anderen großen Konfliktherd, die Ukraine natürlich, bei dem jetzt in den letzten Monaten immer wieder vorhergesagt wurde, dass der ohnehin ja unmittelbar vor dem Tod stehende Wladimir Putin, wegen Krebs und anderer Gründe, wäre er schon längst eigentlich im Grab, wenn die Bild-Zeitung recht behalten hätte, dass das alles nicht funktionieren wird. Mit den Sanktionspaketen haben man Russland in die Knie gezwungen und. Und jetzt, ja, jetzt wird verhandelt, wie es scheint. Nun fordert eben nicht nur Wladimir Zelensky eine Direktverhandlung mit Putin, sondern auch Friedrich Merz und seine ähnlich unbeliebten Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien, die sich getroffen haben, das zu machen. Die Berliner Zeitung berichtet, der russische Sondergesandte Kirill Dmitriev hat seinerseits für diesen Monat ein Treffen mit den US-Unterhändlern Steve Witkoff und Jared Kushner angekündigt. Dmitriev hat sich zuvor bereits mit Witkoff, Kushner, also dem Berater John Greenbaum in Florida getroffen, wobei er die Gespräche als produktiv bezeichnete. Tja, also es scheint
naja,
ganz langsam eventuell in Richtung von Verhandlungen gehen zu können.
Was ich interessant fand, dass Dmitriev eigentlich gesagt hat, es ginge nicht nur um den Ukraine-Krieg, sondern auch um wirtschaftliche Fragen, ja, weil die USA beginnen, die Bedeutung russischer Energie besser zu verstehen. Die USA, wir erinnern uns, haben ja schon die Sanktionen auf russische Energie gelockert nach der Sperrung der Straße von Hormuz. Und Dmitriev hat während des Petersburger Wirtschaftsforums gesagt, dass Russland und die USA ein Abkommen über den Bau eines Tunnels durch die Beringstraße zwischen Tschukotka und Alaska unterschreiben wollten. Also es wird auch darum gehen, das ist eine ganz deutliche Annäherung zwischen USA und Russland. Das ist ja das, was Putin angestrebt hat. Er hat den USA ja schon vor längerer Zeit angeboten, also gemeinsam wichtige Rohstoffe wie seltene Erden abzubauen, weil er genau weiß, dass die Amerikaner das unbedingt brauchen und die Chinesen halt so viele haben und das natürlich jederzeit verknappen können. Und das ist natürlich ein ganz kluger Schachzug. Also die USA mit Dealmaker Trump wirtschaftliche Vorteile zu umgarnen und die Europäer, ja, die schauen in die Röhre und zahlen am Ende nur. Ja,
die aber wollen ja auch unbedingt diesen Krieg und erklären ja zeitgleich, ja, dass man spätestens 2029 damit rechnen muss, dass Russland dann angreift. Putin wartet ja freundlicherweise.
Schon morgen sein.
Ja, kann immer sein, ja, aber er wartet bisher freundlicherweise ja darauf, dass man endlich kriegsbereit ist. Also,
aber spannend, ne?
Ja, absolut. Aber völlig richtig. Aber das ist, was ich sowieso nicht verstehe. Vielleicht kann einer von euch mir das mal erklären. Ich habe gerade diese Woche gelesen, hat jetzt eine dänische Zeitung Satellitenfotos veröffentlicht über Aufmarschpläne an der litauischen Grenze, die ähnlich aussehen wie die wir im Vorfeld der Invasion in der Ukraine im Frühjahr oder Anfang des Jahres 2022 gesehen haben. Das sollen dann angeblich russische Truppenkontingente sein, die hier in Stellung gebracht werden, um die NATO anzugreifen. Das sind dieselben Medien, die gleichzeitig aber die Waffenlieferung an die Ukraine als absolut zielführend und sinnvoll beschreiben, weil sie sagen, Russland wird dadurch in die Knie gezwungen und Russland hätte riesige Probleme, blutet aus, er hat Putin, du hast es gesagt, sowieso Krebs und innenpolitische Verwerfung. Und langsam macht sich der Widerstand der Ukraine bemerkbar, weil es finden sich keine Rekruten mehr. Aber gleichzeitig wird uns erzählt, dieses Land hätte dann noch die Kapazitäten. Also ein Land, das noch nicht mal 10 Kilometer in der Tiefe der gesamten Ostukraine es geschafft hat, dieses Territorium zu halten in 4 Jahren. Dieses Land soll aber dann angeblich die NATO überrennen können. Ist doch völlig schizophren, oder?
Es geht aber nicht um Logik. Ne? Es geht nicht um Logik, es geht immer um Verwirrung. Das kennen wir auch noch gut aus Corona. Also wenn man da wirklich mal mit Logik draufgeschaut hat, war ja ganz schnell klar, das macht alles keinen Sinn. Also bei Corona, die Maßnahmen, alles widersprüchlich, morgen das, übermorgen das. Aber man darf nicht verkennen, was den Bürger verwirrt, ja, nutzt der Politik. Richtig, ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch vollkommen egal, ob hier irgendwas logisch ist oder nicht. Buffle them with Bullshit.
In der Tat, ja. Wer sich für die Innensicht der Russen auf dieses Thema interessiert und die Frage, wie diese europäische Politik in Russland wahrgenommen wird, dem empfehle ich sehr herzlich mein Gespräch mit Thomas Röber, das ich vor wenigen Tagen in St. Petersburg vor Ort in Russland führte. Ich habe mir dort die Folgen der sogenannten Sanktionspakete angeschaut und durfte dann selbst feststellen, wie am Boden die russische Wirtschaft tatsächlich ist. Und habe Thomas Röber, den Journalisten, der ja auch auf der Sanktionsliste der EU steht, vor Ort dazu befragen können, wie denn nun die Russen genau diese EU-Politik sehen, wie ihre Sicht auf Deutschland ist und diese Drohung und Verhandlungsbeschwörungskombination. Das ist aus meiner Sicht ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt, sowohl vor Ort in St. Petersburg, auf der Straße beim Gespräch mit den Menschen und zugegeben auch in der einen oder anderen Kneipe, was sehr interessant war. Und dann natürlich mit Thomas Röber. Am Sonntag ist es soweit. Sonntag früh ist dieses Gespräch mit Thomas Röber und mir
super,
dann auf allen bekannten
Kanälen. Gib mal einen kleinen Spoiler. Wie waren die Mädels in St. Petersburg?
Aber wirklich, ich meine, das Gerücht ist wahr, es tut mir leid. Und was besonders krass ist, ist die Fallhöhe zwischen den Mädels und den Jungs. Das ist wirklich krass, weil, also jetzt nicht nur was das Aussehen angeht, das ist immer subjektiv, aber die Frauen da geben sich Mühe wirklich, wenn einem wirklich im Auftritt, die Jungs nicht so sehr. Und das ist schon krass, ja, da siehst du also Wahnsinnsfrauen, wirklich Granaten rumlaufen. Die
das
hast du
in Polen ja auch, das ist Osteuropa generell.
Ja, nee. Das ist nicht so krass wie in Russland, also wie in St. Petersburg.
Darf ich da was dazu sagen?
Unbedingt.
Ich habe mit einigen russischen Frauen schon gesprochen und das ist wirklich eine kulturelle Sache. Die Frauen, die sollen schön sein, die sollen die Familie, also sagen wir mal, die sollen sich um die Familie kümmern, die sollen dem Mann ein schönes Zuhause bringen, aber im Gegenzug muss der Mann das Geld heranschaffen. Das ist unverhandelbar, ja. Also wenn du in Russland mit einer russischen Frau ausgehst und sagst dann am Ende,
Teilen wir die Rechnung,
könntest du ein toter Mann sein. Ja? Also das ist so eine kulturelle Geschichte. Die Männer müssen dort gar nicht so super aussehen. Das haben mir mehrere russische Frauen erzählt.
Das stört mich gar nicht. Ich habe noch nie mit einer Frau eine Rechnung geteilt, wenn ich mit ihr aus war und käme nicht auf den Gedanken.
Du hast dich aber einladen lassen, gibst du.
Nee. Ja, klar, wenn mir eine Frau einlädt von vornherein, sage ich da nicht nein. Aber wenn ich mit einer Frau irgendwo essen gehe, dann das käme mir nicht. Das könnte ich irgendwie mit meinem Selbstbild nicht verbinden, wenn sie dann zahlt. Aber ich bin auch, das muss man auch wissen, ich bin ein reaktionärer, sexistischer Nazi, Antisemit, hasserfüllter Turffeind. Das ist
solange du zahlst, ist das okay.
Aber in der Tat, dieses Gerücht über Russland stimmt. Und ich muss wirklich sagen, also es gibt Schlimmeres als ein russisches Exil, wenn man so durch die Straßen läuft und sich diese Damen dort anschauen darf. Das war schon wahnsinnig.
Ist noch richtig schön gepflegt auch St. Petersburg und sind die Geschäfte voll?
Vollkommen am Boden, gezeichnet vom 21. Sanktionspaket. Während wir da waren, wurde das 21. Sanktionspaket der EU verabschiedet, um jetzt endgültig in Russland ein Chaos zu machen. Wir saßen in dem Augenblick in einem Restaurant, tranken gerade ein Gläschen Wodka und haben gut darüber feiern können. Nein, also es ist wirklich es ist augenfällig gewesen, wie entrückt, wie andersweltlich diese Mediendarstellung im Westen ist. Nichts, aber auch gar nichts von irgendwelchen Sanktionen ist zu spüren. Es ist fehlt an überhaupt nichts. Es ist überhaupt kein Thema, ob etwas fehlen würde. Es gibt auch keine Angst vor pausenlosen Drohnenangriffen, was ja auch berichtet wurde, weil während des St. Petersburger Wirtschaftsforums lief, schlugen ja tatsächlich Drohnen der Ukraine mit massiver Hilfe der NATO-Staaten.
Ja?
Nein, währenddessen. Vorher und auch dann, während die Teilnehmer dieses Treffen wieder verließen. Also es wurde wirklich getimed. Während die alle anreisten und während sie gingen, hat man diese Drohnenanschläge veranstaltet und traf auch ein Öllager in der Stadt. Aber das Gegenteil von irgendwie Zeichnung und Angst war der Fall. 26 Grad waren dort zu Spitzenzeiten während der weißen Nächte von St. Petersburg. Die Straßen waren belebt, die Menschen haben gefeiert und waren bei bester Laune. Wirklich nichts und niemand da war irgendwie gezeichnet von Druck. Auch die Illusion oder diese Behauptung, dass die Menschen Angst leben, davor rekrutiert zu werden für irgendetwas. Ich habe mich gewundert, wie wenig Werbung für die Streitkräfte dort waren. An einer Bushaltestelle und an einem Rekrutierungszentrum hing dann Poster mit: Komm doch in die Armee, du bekommst viel Geld dafür, wenn du Drohnenpilot wirst. Das war aber zeichnete in keiner Weise bestimmte dass das Bild der Stadt oder das Leben in der Stadt, also es ist wirklich ein solcher Gegensatz, wie man ihn sich als Schwurbler am Hochreck so zusammenträumt, wenn man noch nicht da war. Das ist schon krass, das dann wirklich live vor Ort so zu erleben, dass es tatsächlich eine pure Lüge ist, die aus dem Westen kommt. Aber wie gesagt, mehr darüber und eine sehr interessante Innensicht der Russen auf die EU und der Ansicht, die dort herrscht, Spoiler Alert, das ist teilweise sehr kriegerisch, weil man doch genervt ist von dem, was die EU so macht. Dazu dann in meinem Gespräch mit Thomas Röber, das ab Freitag zu sehen ist. Und mit dieser Werbung verabschiede ich euch in dieses Wochenende und kann euch nur noch zurufen, was ich so oft gesagt habe. Unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und auch unser Wohlstand und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und keine Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es hier werden, ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor, ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch, Daniel Matisek und Milena Preradovic. Das war Nummer 246 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.